Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Der überzeugte Kommunist als überwachter Dissident. Robert Havemann von Martin Hartwig.
Zuständigen Behörden der DDR haben Wolf Biermann, der 1953 aus Hamburg in die DDR übersiedelte, das Recht auf weiteren Aufenthalt in der Deutschen Demokratischen Republik entzogen.
Sie hören Ausschnitte aus dem neuen Buch Robert Havemann, ein deutscher Kommunist, gesprochen von Robert Havemann selbst.
Über Hausarrest, die Stasi und die Lächerlichkeit des Systems.
Dem ersten Aufruf gegen die Ausbürgerung, Biermann schlossen sich ja innerhalb von kurzer Zeit Hunderte an. Auch natürlich Leute, die weniger bekannt sind, auch Studenten, junge Leute. Und sofort setzte sich die Maschine in Bewegung. Die meisten dieser jüngeren Leute wurden verhaftet, verhört, wurden aus ihren Stellungen geworfen und in einer ganz fürchterlichen Weise. Deswegen, weil sie für Biermann eingetreten waren, verfolgt. Zu denen, die sofort verhaftet wurden, gehörten auch meine Freunde Jürgen Fuchs, Gerolf Panach, Christian Kuhnert und einige junge Leute, die zum Kreise der Freunde meiner Tochter Sibylle in Jena gehört hatten. Dann erschien die Polizei auch bei mir, um mich im Kreisgericht Fürstenwalde vorzuführen. Dort war eine außerordentliche Gerichtsverhandlung beantragt, ein Schnellverfahren, und man teilte mir mit, dass ich durch die Veröffentlichung meines Artikels im Spiegel, in dem ich mich gleichfalls gegen die Ausbürgerung Biermanns geäußert hatte und an die Parteiführung der DDR appelliert hatte, diesen Beschluss rückgängig zu machen, dass ich mit diesem Artikel die öffentliche Ruhe und Ordnung in der DDR gefährdet hätte. Und aus diesem Grunde wurde beschlossen, dass ich mein Grundstück in Grünheide nicht verlassen dürfe.
Die Lunge war beschädigt seit der Zeit im Zuchthaus Brandenburg, seit dem Zweiten Weltkrieg. Anderthalb Jahre hatte er dort gesessen, 1943 bis 1945. Vom berüchtigten Nazirichter Roland Freisler wurde er zum Tode verurteilt. Defätismus, Förderung des Kommunismus, Unterminierung des Kampfeswillens. Europäische Union hieß die kleine Widerstandsgruppe, der er angehörte. Anders als bei seinen Mitstreitern wurde sein Urteil nicht vollstreckt. Verbündete in der Armee hatten sich für ihn eingesetzt. Er sei als forschender Chemiker kriegswichtig und würde gebraucht. Der Guillotine knapp entronnen, machte er weiter und gab im Zuchthaus eine illegale Zeitung heraus. Robert Havemann, 1910 in München geboren, war aus dem Holz geschnitzt, aus dem man als Leitungskader in der DDR geschnitzt sein sollte. Und er machte Karriere im zweiten deutschen Staat, der den Antifaschismus auf seine Fahnen geschrieben hatte. Ein anerkannter Naturwissenschaftler, bekennender Kommunist stalinistischer Prägung, Volkskammerabgeordneter, Nationalpreisträger. Nebenbei auch geheimer Informant der Stasi. Ein hundertprozentiger. Davon ist im Herbst 1978, zwei Jahre nach der Ausbürgerung von Wolf Biermann, nicht mehr viel übrig.
Seit den Novembertagen lebe ich nun mit meiner Familie hier draußen in Grünheide unter den etwas sehr merkwürdigen Bedingungen, die sich ein krankhaftes Gehirn ausgedacht haben mag. Der Zweck der Übung ist sichtlich, nicht irgendwelche Ermittlungen gegen mich durchzuführen, denn was über mich zu wissen ist, oder was man brauchen möchte, um gegen mich vorzugehen, da bedarf es keiner weiteren neuen Erkenntnisse, sondern der Sinn der Sache ist ganz offensichtlich, mir die DDR zu verekeln, mich hier rauszuekeln und auszutreiben. Man will mich loswerden. Man will, dass ich auch den Weg der anderen gehe, vorziehe, hier meine Zelte abzubrechen und mein Heil im Westen zu versuchen. Das geschieht nun seit über 15 Monaten. Ach, seit noch länger, seit 18 Monaten. Und ein Ende ist nicht abzusehen.
Eine alte Stimme. Havemann selbst bezeichnete sie als Grabesstimme. Ruhig, weit ausholend, manchmal etwas schleppend und unrhythmisch. Im Hintergrund Kinder- und Haushaltsgeräusche, aufgenommen mit einem einfachen Kassettenrekorder, in den der berühmte Dissident immer wieder so hineinschnaubt, dass es den Ton verzerrt. Die Aufnahme war eigentlich nicht für den Rundfunk gedacht. Sie war das Diktat für ein Buch, das im Oktober 1978 unter dem Titel »Robert Havemann, ein deutscher Kommunist – Rückblicke und Perspektiven aus der Isolation« erschien. Initiator des Ganzen war der westdeutsche Soziologe Manfred Wilke. Der äußerte sich 1979 im RIAS, dem Rundfunk im amerikanischen Sektor. Dorthin hatte das Band seinen Weg gefunden.
Die Entstehungsgeschichte begann, als Robert Havemann seinen Hausarrest im November 76 bekam und für jedermann klar war, dass hier Robert Havemann ein für alle Mal mundtot gemacht werden sollte. Und zwar in einer Form, die ganz freundlich noch aussah. Denn man sperrte Robert Havemann nicht in ein Gefängnis. Man ließ ihn zu Hause, nur mit dem kleinen Unterschied, man ließ ihn nicht nur einfach zu Hause, sondern man sorgte dafür, dass seine Kontakte zu Personen in der DDR und besonders zu Freunden aus dem Westen unterbunden wurden. Und dieses hat man in den letzten 2 Jahren, das muss man sagen, in Anführungszeichen geschafft. Und gegen diese Form der Haft, wo ein Ende nicht abzusehen ist, wo sozusagen jemand in der vollständigen Isolation sterben soll, gegen diese Form der Haft sollte dieses Buch gerichtet sein.
Manfred Wilke war Mitbegründer des Komitees Freiheit und Sozialismus, das nach der Zwangsausbürgerung des regimekritischen Liedermachers Wolf Biermann gegründet worden war und das sich für die drangsalierten und inhaftierten DDR-Oppositionellen einsetzte. Wilke war gut vernetzt und konnte, obwohl Havemann eng von der Stasi überwacht wurde, über Mittelsmänner, über westdeutsche Zeitungskorrespondenten, Nachbarn und Diplomaten Nachrichten, Dokumente und Tonkassetten nach Grünheide rein und aus Grünheide herausschmuggeln.
Ich glaube, dass die Form des Besprechens von Tonbändern gegen die Wand, ohne dass sozusagen nachgefragt werden konnte, ohne dass sozusagen die Aussage kontrolliert werden konnte, vertieft werden konnte, dass diese Form des Aussprechens dessen, was ist, gegen die Verhältnisse und gegen die eigenen Umstände, das war, was in dieser Situation ihm einfach übrig blieb.
Das Grundstück ist umstellt, von der Wasserseite her, wir haben hier ein Wassergrundstück, ist Polizei postiert, nachts mit kleinen Scheinwerfern links meiner Grundstücksgrenze, der Straße, direkt vor dem Haus ist einer. An den beiden Enden der Straße stehen große LKWs und je ein Polizeifunkwagen, auch mit Polizisten, die jeden kontrollieren, der hier rein will oder heraus will. Und nur Leute hereinlassen, die hier wohnen, von Besuchern, die zu mir wollen, nur die direkten Anverwandten. Mit einer Ausnahme, der Pfarrer von Grünheide mit seiner Familie und Frau und ebenso die Frau des uns gegenüberwohnenden Zahnarztes dürfen aus unerfindlichen Gründen zu mir kommen und mich besuchen. Wenn ich nach Berlin fahre, überhaupt wenn ich wegfahre von meinem Grundstück, werde ich sofort noch von einem Wagen, der schon in der Burgwallstraße postiert ist, verfolgt und später mobilisieren sich eine ganze Reihe weiterer Fahrzeuge. Wenn ich alleine fahre, sind es immer 2 bzw. 3. Und wenn ich mit meiner Frau zusammenfahre, mindestens 4 oder 5 oder auch 6 Fahrzeuge, die uns auf allen Fahrten, die wir machen, stets in einer langen Schlange verfolgen. Der Aufwand ist gewaltig und erregt großes Aufsehen bei der Bevölkerung. Es ist wirklich ein unglaublich lächerlicher Vorgang und sinnlos bis dort hinaus, weil ja der Zweck, der verfolgt wird, nicht erreicht werden kann. Ich denke ja gar nicht daran, die DDR zu verlassen, wo man wirklich auf Schritt und Tritt beobachten kann, wie das Regime allen Kredit verliert und verloren hat schon. Das ist eigentlich nur noch weniger äußerer Anstöße, Ereignisse bedarf, um das Politbüro zum Teufel zu jagen.
Robert Havemann war für das SED-Regime in der DDR besonders unbequem, weil er ein felsenfest überzeugter und unbeugsamer Kommunist war. Aber er mauerte sich nicht in einer ideologischen Zwingburg ein. Als Dissident eingesperrt in seiner Grünheider Datsche nahm er sich die Freiheit nachzudenken und seine kritischen Gedanken auf Band zu sprechen. Nach der Biermann-Ausbürgerung 1976 fehlte dem SED-Regime jede Souveränität, mit einer solch unorthodoxen Haltung umzugehen. Die Bevölkerung der Republik sollte auf Linie gebracht werden.
Marx rief die internationale revolutionäre Arbeiterbewegung ins Leben, auf deren Banner die große Kampflosung des Manifestes der Kommunistischen Partei steht: Proletarier aller Länder, vereinigt euch! Unter dem Banner
Robert Havemann, ein deutscher Kommunist.
Über die Partei, die Oktoberrevolution und den westlichen Sozialismus.
Wenn ich sage, dass die Revolution in den westlichen Ländern nicht nach dem Muster der Oktoberrevolution verlaufen wird, sondern im Grunde nach dem Muster, das sich aus der marxistischen Analyse der menschlichen Geschichte ergibt. Dann könnte man glauben, dass der Sozialismus eben nicht hier in den sogenannten sozialistischen Ländern, sondern zuerst in den westlichen Ländern verwirklicht werden wird. Ich glaube, so einfach ist es auch nicht. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass ein Staat wie die Deutsche Demokratische Republik historisch weiter vorangeschritten ist als der Westen, weil eben das Privateigentum aufgehoben ist, das Privateigentum an der Industrie, an den Produktionsmitteln, sogar an Grund und Boden im weiten Maße und in der Landwirtschaft. Es sind eigentlich die Produktionsverhältnisse des Kapitalismus so vollständig aufgelöst worden, dass eben der Übergang zum Sozialismus verhältnismäßig leicht möglich ist. Was allerdings jetzt entstanden ist, sind nicht sozialistische Produktionsverhältnisse, sondern die, wie ich schon sagte, eines staatsmonopolistischen Systems. Bisher hat sich der sogenannte Sozialismus des Ostens als furchtbarer Bremsklotz und als Hemmnis für die Entwicklung in den kommunistischen Parteien des Westens ausgewirkt. Darum ist es so wichtig, dass ein Mann wie Barrow hier bleibt und dass die anderen Wissenschaftler, Künstler, Dichter der DDR nicht gleich bei jeder Gelegenheit, wo ihnen irgendwas nicht gefällt oder wo sie mit irgendwelchen Schwierigkeiten zu rechnen haben, einen Antrag stellen auf Ausreise, sondern dass sie hier bleiben. Es hat keinen Zweck, die DDR zu entblößen von allen Intellektuellen und allen politischen Potenzen, die sie so unbedingt braucht und von denen sie schon so viel verloren hat.
Meinungsfreiheit, Reisefreiheit, Redefreiheit. Und der Realsozialismus als Bremsklotz. Vor Havemanns Fenster hielt die Stasi ein kleinliches Überwachungsregime aufrecht. Schichtbetrieb mit phasenweise 200 Leuten im operativen Vorgang. Drinnen dachte ein alter Mann in großen historischen Zusammenhängen über die Perspektiven des Sozialismus nach und sprach Dinge aus, die andere längst in Haft gebracht hätten.
Natürlich bin ich auch sehr dafür, wenn praktisch die bisherige SED aufgelöst wird und wir einen Bund der Kommunisten gründen. Aber das sind wirklich, gemessen an der gegenwärtigen Wirklichkeit, Wunschträume.
Es war natürlich auch für mich als junger Mensch damals diese gebrochene Stimme eines offensichtlich älteren Mannes zu hören oder alten Mannes fast, gemessen an meinen 17 Jahren damals oder 18 Jahren, der im KZ war, der sozusagen im Widerstand war und jetzt im Hausarrest war.
Thomas Klingenstein, Maler und Dichter, gehörte zu den DDR-Bürgern, die die Ausstrahlung der Tonbandaufnahmen von Robert Havemann 1978 im Westberliner Rias gehört haben.
Es ist eben unheimlich viel vorher zu tun, bevor man diese Forderungen auf die Tagesordnung setzen kann. Zuerst gehören Schritte mit kleinerer Schrittweite. Man muss erreichen, dass in den Organisationen, in den bestehenden Einrichtungen freimütigere Formen der Diskussion stattfinden.
Das hatte ja auch etwas, was mich empört hat. Kann doch nicht sein. Und das bei uns im Land.
Schon das Erscheinen einer selbstständigen und unabhängigen Literaturzeitschrift wäre ein ungeheurer Fortschritt. Ebenso wäre es gut, wenn vielleicht eine von der Partei unabhängige Zeitung gestattet würde. Ist ja nicht unvorstellbar, so etwas zu machen.
Und dann am Ende jemand, der sagt, das ist, oder so sagte das ja Robert Habermann, wenn ich mich recht entsinne, das ist nur noch weniger Anstöße, bedürfe das Politbüro zum Teufel zu jagen. Da blieb ich natürlich erstmal mit offenem Mund am Radio und ach, also es war unerhört.
Niemals war die Stellung unserer Herrschenden so unsicher und so bedroht und so im Widerspruch zur allgemeinen öffentlichen Meinung wie heute.
Es war so unglaublich, dass es wirklich sehr viele Anregungen zum Denken, zum Überdenken und zum kritischen Denken gab. Und für mich war ganz persönlich klar, den Mann möchte ich kennenlernen. Das interessiert mich.
Der junge, künstlerisch interessierte Abiturient suchte nach der Sendung Kontakt zu dem isolierten Dissidenten und fand tatsächlich einen Weg, ihm einen Brief zukommen zu lassen. Bis zu seiner Verhaftung und Ausweisung wegen eines im Westen erschienenen Gedichtbandes gehörte er dann zum engen Kreis um Robert Havemann.
Viele, die schlechte Erfahrungen gemacht hatten, hatten doch viel Angst, Befürchtung, was ihnen passieren konnte und trafen bei Robert Havemann auf einen Mann. Ich habe es als angstfreien Raum empfunden. Das war schon etwas Besonderes. Es war ein sehr, sehr offener Mensch. Oh, er war lustig. Er konnte salopp sein. Er konnte ganz präzise sein. Er war überhaupt nicht belehrend oder dozierend. Und er hat es gut verstanden, vermeintliche Schranken oder sozusagen Vorbehalte, die man hatte. Und Herr Professor oder so. Lassen Sie mal weg. Wir können uns auch so unterhalten. Also, er war sehr natürlich. Viele seiner Studenten, selbst in Zeiten, wo er noch eher stalinistisch war, selbst die Studenten erinnern sich, dass er irgendwie eine außergewöhnliche Art hatte, Wissen zu vermitteln.
Nicht nur Thomas Klingenstein war fasziniert. Der Rias landete mit der Ausstrahlung einen Hit in West und Ost, wie sich Literaturredakteur Hans-Georg Soldert Jahre später erinnerte.
Es war wirklich der einzige Straßenfeger in der Geschichte der Literaturabteilung. Und ein Straßenfeger nur in Ost-Berlin. Das war, als Robert Havemann Ende September 1978 aus seinem Buch »Ein deutscher Kommunist« las. Manfred Wilke, jetzt Professor an der FU, hatte das Buch herausgegeben. Und man muss dazu wissen, Robert Havemann saß damals streng bewacht in Grünau im Hausarrest. Und genau diese Bedingungen des Hausarrestes schildert er auch in seinem Buch. Und eine ganze Ein-Stunden-Sendung war das immerhin. Er las selbst, es war eine wirklich schreckliche Tonqualität, also offenbar hat er da ein Diktiergerät benutzt. Aber es ist ein gespenstisches, ein ganz absurdes, ein bewegendes Dokument.
In Vorbereitung des 30. Jahrestages der DDR entwickeln sich in unseren Betrieben in immer stärkerem Maße Initiativen, neue bzw. verbesserte und mehr Konsumgüter bedarfsgerecht und in guter Qualität zu produzieren. Ich möchte einige dieser Initiativen hervorheben. Es ist zunächst bemerkenswert, dass diesen Initiativen...
Robert Havemann, ein deutscher Kommunist.
Über Ökonomie, Konsum und das Ziel des Sozialismus.
Sozialismus ohne Demokratie, ohne demokratische Kontrolle aller Machtfunktionen, ohne demokratische Entscheidung über die Produktionspläne, über die Ziele der gesellschaftlichen Arbeit, der gesellschaftlichen schöpferischen Tätigkeit ist undenkbar. Alle Fragen müssen öffentlich sein, alle Fragen müssen erst gestellt und dann in breitester Diskussion entschieden werden. Und damit ergeben sich auch die neuen Ziele des Sozialismus, die eben auch ökonomisch andere sind als die des Kapitalismus. Das Ziel der sozialistischen Ökonomie ist ja auch nicht Vermehrung der Produktion, Erhöhung des Konsums, sondern im Gegenteil, Erhöhung der Freizeit, ständiges Herabsetzen der notwendigen Arbeitszeit. Und natürlich wird oft gefragt, werden denn Menschen mit dieser großen Freiheit was anfangen können? Was werden sie tun, wenn sie so viel Zeit haben, wenn sie nicht arbeiten müssen? Ja, was sie bestimmt nicht machen werden, ist das, was sie im Kapitalismus machen, die jetzt bei uns machen. Zu Hause hocken, ein kleines Häuschen bauen oder mit ihren Freunden trinken, sich betrinken. Ich meine, ich sage nichts gegen das Vergnügen der Menschen aneinander, auch an Wein und Alkohol. Aber es gibt ein viel größeres Vergnügen, dem sich die Menschen dann widmen werden, nämlich etwas zu lernen, die Welt kennenzulernen, ihr Wissen zu vergrößern, Kunst kennenzulernen und verstehen zu lernen. Oder, was noch weitergeht, sich mit den Kindern beschäftigen, Lehrer werden. Die Menschen müssen doch begreifen, dass bisher die Entwicklung jedes Individuums so vom Zufall und immer vom unglücklichen Zufall gelenkt wird. In seltensten Fällen haben Kinder bei der Entwicklung in ihrer Jugend wirklich Glück. Meistens haben sie Unglück.
...1966 schloss die Deutsche Akademie der Wissenschaften in Ost-Berlin Robert Havemann aus. Da war der Chemiker, der in West-Berlin wegen seiner Nähe zu den Kommunisten entlassen worden war, schon seit gut 10 Jahren im Konflikt mit den Funktionären. Seit Mitte der 50er Jahre hatte er an der Humboldt-Universität sehr populäre Vorlesungen über philosophische Probleme der Naturwissenschaften gehalten. Und dabei die Frage: Hat die Philosophie den modernen Naturwissenschaften bei der Lösung ihrer Probleme geholfen? Mit eher nicht beantwortet.
Jeder in der DDR kannte diesen Mann. Er war sozusagen berühmt als Widerstandskämpfer, als jemand, der von den Nazis zum Tode verurteilt wurde, der in den Anfangsjahren der DDR ganz klar diese stalinistischen Positionen teilte und dann in einer ebenfalls, würde ich sagen, unerhörten Art und Weise durch seine Vorlesungen, die dann später im Buch Dialektik ohne Dogma Anfang der 60er Jahre im Westen erschienen, das veröffentlichte und der die DDR-Politbürokratie auch von links angriff, wissenschaftlich angriff, der sozusagen diesen verknöcherten, deterministischen Marxismusbegriff versuchte aufzubrechen, mithilfe von Hegel und mithilfe von Quantenphysik, und der dann einfach mal sagte, ja, der Zufall steht nicht in logischem Widerspruch zu Gesetzmäßigkeiten. Das waren alles Sachen, die in den 50er und 60er Jahren keine Selbstverständlichkeiten waren.
Die marxistische Philosophie der DDR sollte besonders die logisch-methodologischen Forschungen verstärken, um den Naturwissenschaftlern eine reale Hilfe zu geben. Es wird uns dann noch besser gelingen, die Erkenntnisse der Einzelwissenschaften, zum Beispiel der Kybernetik, Informations- und Systemtheorie, der Neurophysiologie und anderer Wissenschaften, philosophisch zu analysieren und zu verallgemeinern. Das Bündnis, die kameradschaftliche Zusammenarbeit von
Robert Havemann, ein deutscher Kommunist.
Über Politik, Wissenschaft und Politik in der Wissenschaft.
Die universitäre Bildung, also die Hochschulbildung, das ist eine wichtige Aufgabe für die Entwicklung von qualifizierten Fachleuten auf allen Gebieten. Denn unsere moderne Industrie und Landwirtschaft erfordert die Anwendung komplizierter und äußerst raffinierter, wissenschaftlich ausgearbeiteter Methoden und erfordert auch das Zusammenwirken von Wissenschaftlern verschiedener Disziplinen, was man Teamwork nennt. Also das sind Sachen, die auch in die Hochschulen gehören, in die Universitäten. Die politische Bildung dagegen hat in den Hochschulen gar nichts zu suchen. Das führt ja immer nur zu einer Art von Staatsräson-Philosophie über uns, nicht wahr? Wo man Menschen nur zur Heuchelei erzogen werden. Wenn man glaubt, dass diese Erziehung an einer Universität von Professoren, vom Katheder herab, mit viel wissenschaftlichem Schmuck verbreitet werden muss, das ist eine Täuschung, das ist eine Illusion. Die hat da gar nichts zu suchen, im Gegenteil. Die Hochschulen müssen vollkommen befreit werden von jeder Art von Vormundschaft, von diesen bezahlten Ideologen, die wir ja hier zur Genüge in der DDR auf Kosten der Werktätigen unterhalten. Diese Leute brauchen gar nicht den Mund aufzumachen. Man weiß vorher schon, was rauskommen wird. Politische Erziehung ist eine Frage der politischen Bewegung. Wie weit diese Bewegung existiert, in Gang kommt und Kraft hat. Die betrifft die Gesamtheit der Bevölkerung, die Massen im Ganzen. Und nicht nur die Studenten einer Universität, selbst wenn sie noch so viele sind. Und wenn die Universität auch Kurse für breite Massen veranstalten sollte. Der Staat hat da nichts zu suchen.
Ich selbst bin ganz sicher 20 Minuten vorher am Radio gesessen und habe gewartet, kommt's nun oder kommt's nicht? Aber ich glaube, dass alle, die ein Interesse für dieses ganze Thema hatten, die haben sicherlich am Radio gesessen. Und ich weiß, dass sozusagen in diesem Freundeskreis, in meinem damaligen Freundeskreis, haben wir natürlich darüber gesprochen. Ich selbst habe es damals aufgenommen. Ich habe das heute noch als Band. Und ich denke, das haben viele andere auch gemacht. Die Wirkung ist enorm gewesen. Meiner Meinung nach, weil das, an die Bücher ist man ja nicht rangekommen. Und man konnte ja auch nicht, wie heute, irgendwie, kannst du mir mal die Aufnahme geben oder eine CD oder was weiß ich. Aber man konnte es mit dem Radio aufnehmen. Und das war eben eine fantastische Idee, diesen Mann mal zu Worte kommen zu lassen und seine Situation und seine Sicht zu beschreiben.
6 historische Jahrzehnte beweisen es. Die Sowjetarmee ist eine Armee der Sieger. Für die Angehörigen der Nationalen Volksarmee gilt diese Lehre als Gesetz. Von der Sowjetarmee lernen heißt kämpfen und siegen lernen. Heißt die.
Robert Havemann, ein deutscher Kommunist.
Über Krieg, Frieden und die Zukunft des Planeten.
Eine sehr interessante Frage ist ein ganz bestimmtes materielles Lebensniveau, ein bestimmter Lebensstandard für alle, also eine bestimmte technisch-ökonomische Stufe, unbedingte Voraussetzung für den Kommunismus. Was heißt überhaupt Kommunismus? Ich glaube nicht, dass man den Kommunismus, wie wir unsere zukünftige angestrebte Gesellschaftsordnung auch nennen wollen, dass man sie dadurch definieren kann, etwa wie jeder Mensch muss haben, einen elektrischen Rasierapparat, jeder Mann, nicht wahr? Die Frau eine elektrische Haarondulationsvorrichtung. Oder jeder muss einen Fernsehapparat haben und jeder muss ein Auto haben und jeder muss ein Motorrad haben oder muss ein Motorboot haben oder er muss ein Häuschen im Walde haben und so weiter und so weiter. Ich glaube, so kann man mit solchen technisch-ökonomischen Reichtumsdefinitionen, die alle nur relativ sind und die immer noch Armut darstellen, verglichen mit dem Reichtum, den sich die Reichen auch heute in aller Welt verschaffen, auch in unserer. Mit solchen Reichtumsdefinitionen kann man niemals den Kommunismus definieren. Ich finde, die wesentlichen Voraussetzungen für den Kommunismus sind erst einmal die, dass es eben keine privilegierten Leute geben darf. Kommunist heißt eben gleich sein. Wenn sich eine Welt vorstellt ohne Rüstung und ohne die unsinnige Verschwendung des Kapitalismus, dann wäre ein solcher Kommunismus bereits längst realisierbar. Für alle Menschen der ganzen Erde wäre aus rein materiell gesehen die Verwirklichung dieser einfachen Grundprinzipien möglich. Es ist Wahnsinn, dass der moderne Kapitalismus nicht anders existieren kann als durch ununterbrochenes Wachstum seiner Produktion, durch immer neue Verschwendung von menschlicher Arbeit und menschlicher Intelligenz für sinnlose Zwecke. Es ist doch sinnlos, wenn man bedenkt, dass in 100 Jahren der Energieverbrauch, die Energieproduktion vertausendfacht. Das ist eine Sache, die nicht geht, die nicht auf die Dauer durchzuführen ist, die einfach zu einer Katastrophe führen muss. Der größte Wahnsinn sind natürlich die Rüstung, Atombomben, Wasserstoffbomben, entsetzlichen Massenvernichtungsmittel aller Art, die immer wieder von neuem weiterentwickelt werden, mit denen sich die Großmächte gegenseitig belauern und ehrlich glauben, dass der andere über sie herfallen wird, wenn er dazu durch irgendeinen Vorsprung technischer Art dazu darin Chancen sehen könnte. Nie in der ganzen Vergangenheit gab es überhaupt eine ähnliche Situation, dass sich die Bewohner dieses Planeten in der perfektesten Weise dafür vorbereitet haben, sich selbst den totalen Chaos zu machen.
Ach du, ach das ist dumm. Wer sich nicht in Gefahr begibt, der kommt drin um. An Bitternis mein Soll hab ich geschluckt und ausgeschrien an Trauer, was da war. Genug gezittert und zusammengezuckt, das Kleid zerrissen und geraucht das Haar. Ach du, ach das ist dumm, Wer sich nicht in Gefahr begibt, der kommt drin um.
Hauptabteilung 20, Berlin, 2. Oktober 1978. Information. Operativ wurde bekannt, dass im September 1978 im Verlagsprogramm des Rowohlt Verlages ein Buch Havemanns mit dem Titel Robert Havemann, ein deutscher Kommunist, angekündigt wurde. Herausgeber ist der seit längerer Zeit operativ bekannte Wilke Manfred, Vorsitzender des Schutzkomitees Freiheit und Sozialismus in West-Berlin. Seit den Kontrollmaßnahmen bei Havemann, November 1976, wurden die Kontakte telefonisch und schriftlich unter Ausnutzung dritter Personen aufrechterhalten. Dazu konnte inoffiziell erarbeitet werden, dass Wilke seit März 1978 seine Verbindung zu Havemann aktivierte und unter Ausnutzung des Fernspeichanschlusses der Lotte Frank mit Havemann in Verbindung stand. Ebenso ist nicht bekannt geworden, auf welchem Wege und in welcher Form schriftliche Ausarbeitungen bzw. Tonbandaufzeichnungen Havemann seine Auslassungen nach West-Berlin verbringen ließ.
Das Buch Robert Havemann, ein deutscher Kommunist, erschien im Herbst 1978. Der RIAS strahlte das zugehörige Tondokument am 1. Oktober 1978 aus. Rudolf Barrow, der Autor des regimekritischen Buches »Die Alternative«, verließ 1979 die DDR. Robert Havemann stand bis zum Mai 1979 unter Hausarrest. Er wurde bis zu seinem Tod 1982 weiter eng überwacht. 1989 wurde im Haus der Havemanns eine Oppositionsgruppe mit dem Namen Neues Forum gegründet.
Der überzeugte Kommunist als überwachter Dissident, Robert Havemann. Sie hörten ein Feature von Martin Hartwig. Gesprochen von Maria Hartmann und Olaf Ölstrom. Ton Frank Klein, Regie Friederike Wegger, Redaktion Winfried Streiter.